Marcel, ich kenne dich jetzt seit ungefähr 2 Jahren. Du warst und hast mich besucht damals noch, als du Student warst. Student mit Freunden wart ihr hier und das war auch eine ganz bereichernde und schöne Zeit. So einfach vom Alter her auch. Ich finde das immer ganz toll, wenn so junge Menschen mit neuen oder anderen Perspektiven so kommen. Und du bist ja da sehr weit gefächert auch. Du bist auch Autor, du schreibst auch Bücher, bist da unterwegs. Und wie geht es dir denn eigentlich jetzt, so nach diesen 2 oder 3 Jahren, wie du jetzt wieder in der Schweiz bist?
Die Schweiz war für mich oder ist für mich immer so ein sehr besonderer Ort, muss man ganz klar sagen. Auf der einen Seite natürlich, wenn wir uns politisch das betrachten, in dem Sinne, ich komme aus Deutschland, aus der Europäischen Union und die Schweiz ist natürlich ein ganz besonderes Stück Europa innerhalb von Europa. Und von daher freue ich mich immer sehr auf die Schweiz. Und andererseits verbinde ich mit der Schweiz natürlich auch dich, liebe Susanne, und auch viele schöne Erfahrungen eben, die ich unter anderem vor 2 Jahren auch sammeln durfte, wo ich mit meiner besten Freundin hier war. Da haben wir ja die ganze Schweiz uns angeguckt und wie gesagt, Schweiz ist für mich ein besonderer Ort, auch wo man eben nicht jedes Mal irgendwie hinkommt. Ich komme hier aus der Mitte von Deutschland und da kann man nicht eben mal so um die Schweiz kommen, sondern man plant das ja auch und man freut sich auch darauf, man macht das alles längerfristig und wenn es dann endlich soweit ist, dann freut man sich hinunter in die Schweiz zu fahren.
Ich bin auch aus Deutschland und ich bin jetzt hier in der Schweiz seit 28 Jahren. Wo bist du aufgewachsen?
Ich komme ja ursprünglich aus Berlin und zwar aus dem fabelhaften Bezirk Marzahn-Hellersdorf, mit dem es, glaube ich, auch viele Geschichten natürlich auch wieder gibt. Und ich glaube, jeder hat eine grobe Vorstellung, wie es in Marzahn-Hellersdorf aussehen mag.
Ja, und würdest du sagen, da ist auch noch ein Zuhause?
Eine sehr schwierige Frage. Es kommt ganz darauf an, wie wir natürlich zu Hause auch verbinden. Marzahn-Hellersdorf ist für mich, glaube ich, meine Kindheit einfach. Ich würde zu Hause nicht sagen, aber ich würde sagen, es ist meine Kindheit. Ich kenne diesen Ort oder diesen Bezirk. Ich bin dort aufgewachsen für 18 Jahre meines Lebens und wenn ich dorthin zurückkomme, ist es ein besonderes Gefühl. Ich würde aber nicht sagen zu Hause. Das ist für mich jetzt jener.
Sucht man sich, das ist für mich so die Frage, sucht man sich selber ein Zuhause? Es gibt ja auch Menschen, die bleiben dort, wo sie immer sind und sagen, hier bleibe ich, hier ist mein Zuhause, ich gehe hier nicht weg. Was ist es, dass andere Menschen sagen, jetzt wie wir vielleicht, wir sind unterwegs und wir gucken noch mal, wo wir unser persönliches Zuhause finden?
Ich würde sagen, es hat viel damit zu tun, sich selbst zu finden und auch zu verstehen, aus welchen Orten, aus welchen Regionen, aus welchen Umständen man noch kommt. Häufig verbindet man ja mit seiner Kindheit oder mit dem Ort eben seiner Kindheit viele persönliche Erinnerungen. Und die Frage ist, möchte man diese Erinnerungen, die man in seiner Kindheit gemacht hat, sein weiteres Leben auch haben? Und ich stelle mir gut vor, dass gerade Menschen, die in ihrer Kindheit wirklich besondere Erfahrungen auch gemacht haben, dass sie sagen, ich möchte hier gerne bleiben. Ich möchte vielleicht zwischenzeitlich die Welt mir angucken. Ich möchte reisen. Ich möchte die Welt entdecken. Aber am Endeffekt sagen, ich komme am Ende doch zurück da, wo ich herkomme, weil das meine Kindheit ist. Und ich wünsche auch meinen Kindern vielleicht diese Kindheit zu haben oder dieses Glück zu haben, diese Kindheit zu genießen. Ich glaube aber auch, dass es logischerweise Menschen gibt, die anderes erleben und die andere besondere Erfahrungen machen und zu dem Entschluss kommen, diese Kindheit, die ich hier erlebt habe, möchte ich eben nicht in meinem Erwachsenensein oder in meinem weiteren Verlauf von dem, wie ich werde, was ich bin, wer ich bin, nochmal erleben. Oder ich möchte auch nicht meinen Kindern etwas antun, das, was ich erlebt habe. Oder ja, ich möchte Abstand von dem gewinnen, was ich erlebt habe. Ohne jetzt unbedingt sagen zu müssen, es war unfassbar tragisch, es war unfassbar schlimm, aber einfach nur diesen Abstand ist, glaube ich, für manche Menschen sehr, sehr wichtig.
Und wir lassen ja auch Eltern zurück, wir lassen Familie zurück und sind aber trotzdem ja im Kontakt. Es ist ja nicht so, dass man so einen ganz, so einen totalen Abbruch hat. Und doch ist es, denke ich, ganz interessant, wenn man jetzt vielleicht, ich habe jetzt so ein Bild vor mir, wenn man auf eine Stadt schaut oder auf die Welt und dann sieht man vielleicht, wie manche Menschen wirklich losgehen. Losgehen und sagen, ich suche mir nur ein eigenes Zuhause. Ich gehe aus der Stadt raus. Also wie so ein Gewusel. Ja, so ein Gewusel in der Stadt, aber auch oder aus dem Land. Menschen, die aus dem Land rausgehen und sagen, ich brauche mein eigenes Zuhause. Und das kann ja manchmal sein, auch auf einer Identitätssuche, ja, wo man so das Gefühl hat, wo werde ich verstanden, ne? Wo sind die Menschen, die mir auch ein Gefühl von Zuhause vielleicht geben können? Das ist vielleicht nicht immer der Ort. Du sagst jetzt Jena, du fühlst dich da wohl in Jena, aber würdest du auch sagen, sind auch die Menschen in Jena?
Viele Menschen in Jena, die ich kennenlernen durfte, sind tolle Menschen und also sind natürlich meine KommilitonInnen. Auch ich war auch seit langem ja im Referendariat. Ich habe dort viele tolle Lehrer kennengelernt. Auch was die ProfessorInnen angeht, ist es in Jena eine tolle Gegebenheit. Also meine Freunde wohnen dort ja auch. Und natürlich ist nicht jeder Mensch in Jena irgendwie toll, um Himmels Willen. Aber dadurch, dass man eine Zeit lang in Jena oder in einem Ort gewohnt hat, lernt man viele tolle Menschen kennen und ich bin sehr dankbar dafür. Und von daher kann ich sagen, dass viele tolle Menschen in Jena wohnen, viele, die ich sehr ins Herz geschlossen habe und ich auch nicht vermissen möchte.
Und wenn man sieht, viele Menschen sind wirklich ja auf Wanderschaft. Manche gewollt, manche weniger gewollt, was wir jetzt gerade zurzeit sehen, wo Kriege auch stattfinden, wo Menschen gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen.
Ich glaube, ja, wenn Menschen gezwungen wären, ihre Heimat zu verlassen, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz anderer Fall und der mit unfassbar viel Trauer und Sehnsucht und Verlustängsten auch einhergeht. Ich meine, ich bin Gott sei Dank niemand, der in diesem Sinne Fluchterfahrung hat und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich in meinem Leben nicht Krieg erleben musste. Ich stelle es mir aber unfassbar furchtbar vor und auch in Worte eigentlich gar nicht zu beschreiben. Und vermag es auch eigentlich gar nicht, drüber Sachen zu sagen. Ich kann mir nur vorstellen, wie furchtbar es sein muss, alles aufzugeben, was man vielleicht wirklich nicht verlassen möchte. Weil wenn man das Glück hat, sich selbst entscheiden zu können, ich möchte etwas verlassen und ich möchte mich selber auf die Suche machen, ist das logischerweise ja ein ganz, ganz anderer Prozess, der mit ganz anderen Prozessen in einem selber auch korreliert. Und man kann die freie Entscheidung treffen, wohin gehe ich? Ich möchte es jetzt verlassen, ich möchte es morgen verlassen, ich möchte es vielleicht nie verlassen. Aber, und die Menschen, die sich auf die Flucht begeben müssen, weil ein machtgieriger Diktator oder wer auch immer einen Krieg anfängt, die sind plötzlich und mit einem Mal nicht vor die Wahl oder vor die Wahl gestellt. Entweder gehe ich das Risiko ein, hier zu sterben, oder ich muss plötzlich anfangen, alles hinter mir zu lassen und Glück in einer anderen Welt suchen und hoffen, dass ich es finde. Und ich glaube, dieses Glück wird eben nicht immer gefunden.
Ich denke auch, wir haben da wirklich so ein Privileg, also jetzt du und ich auch, diese Entscheidung zu treffen. Ich gehe los, ich suche mir ein Zuhause, was mir gefällt. Ich habe so Freunde um mich herum, die mich stützen und ich kann das in einer gewissen Freiheit auch tun, ne? Freiheit, etwas auch gerne zu machen.
Ich glaube, es geht auch sehr viel um Dankbarkeit. Und es regt mich sehr, sehr häufig auf, wenn man darüber nachdenkt. Also ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, dankbar zu sein. Ich habe jedes Jahr so ein Motto und letztes Jahr war es mutiger sein und dieses Jahr ist es dankbar sein oder noch mehr dankbar sein. Und wenn man sich wirklich mal darüber klar wird, in was für einer Welt wir leben, in Deutschland, in der Schweiz, in Mitteleuropa, was wir für ein Glück haben, in den letzten 70 Jahren hier zu leben, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch, generell politisch, was wir wirklich für Glück hatten. Wir stehen nicht vor, also wir sind in keinem Krieg. Wir hatten keine Erfahrung davon, dass wir uns das Leben nicht mehr leisten können, zumindest die Mehrheit von uns. Unfassbar kleiner Bruchteil ist.
Und wenn jetzt so ein Mitbürger im Land ist, der aus einem Krieg geflohen ist und der einfach losziehen musste, ich hatte die Erfahrung, ich habe, als der Ukraine-Krieg angefangen hat, eine Familie aufgenommen auf der Durchreise. Eine ukrainische Familie mit 3 Kindern und einem Hund und einer Katze. Und die standen am Parkplatz an der Autobahn und ich habe an diesem Parkplatz gehalten und sehe dieses Auto. Und sehe diese Familie und wir kommen in den Kontakt. Ich habe sie angesprochen, weil das ganz frisch war. Sie kam aus Kiew, und wie sie mir dann erzählten. Und sie waren auf der Durchreise und sie sahen sehr erschöpft aus. Und das Auto war voll Gepäck, war voll Sachen. Die Kinder saßen da drin. Also du hast wirklich gesehen, sie fuhren mit ihrem gesamten Haushalt in diesem Auto los. Mit dem, was sie an Besitz, sage ich mal, mitnehmen konnten. Und ich habe ihnen angeboten, bei mir eine Pause einzulegen, bei mir eine Pause zu machen zu Hause, sie aufzunehmen, dass sie sich ausruhen konnten, weil sie waren auf dem auf der Weiterfahrt nach England. Und sie haben miteinander das besprochen, ob sie das machen wollen, haben sich entschieden, ja, sie kommen mit mir mit. Ich habe sie mit nach Hause genommen und wir haben an dem Abend noch lange erzählt, gerade mit der Julia, der Frau. Er war sehr müde und erschöpft, er ging schlafen und die Kinder gingen auch schlafen. Es waren drei, ein Junge und zwei Mädchen, ein 15-jähriges Mädchen. Der Kleine war so 6 Jahre alt und die andere 8. Und was Julia mir erzählt hat, das fand ich ganz eindrücklich, auch wie sie los sind dort in Kiew. Und sie hat gesagt, dass man gesagt hat, sie sollen an einer Hand eine Tasche nehmen oder dass die Hände das wirklich nur zwei Taschen sind, die sie tragen können, die sie mitnehmen können. Und da hat sie zu mir gesagt, weißt du, Susanne, wir haben Englisch miteinander gesprochen, weißt du, Susanne, mir ging es nicht darum, zwei Taschen an die Hände zu nehmen, sondern meine Kinder an die Hände zu nehmen. Das war ihr das ganz Wichtige. So ist sie los. Ich hatte sie und auch die Familie hier bei mir 2 Tage. Und das war so, wie der Mensch sich ganz nackt zeigt. Ja? Mit gar nichts mehr da von einem Tag auf den anderen, was er alles hatte. Ja, es war ein ganz normales Leben, Schule, Kinder haben ihre Freizeitaktivitäten und, und. Sie sind jetzt in England, ich werde sie besuchen dort auch, wir haben eine sehr herzliche Verbindung und sie haben dort Fuß gefasst. Kinder sprechen Englisch, sie sprechen Englisch, die Eltern haben ihre Arbeit und sie haben wieder ein Leben begonnen. Und doch war da eine Zwischenzeit. Ja, und dieses Losziehen müssen, unfreiwillig, in einem anderen Land Fuß zu fassen, ich denke, dass, ja, wenn du von Dankbarkeit sprichst, dann ist das sowas, ich glaube, die sind sehr dankbar mit allem, was ihnen da passiert ist und auch mit dem, wo sie jetzt sind, ja.
Ich glaube, alles, was wir erleben, egal wie wir es deuten, kann uns dankbar werden lassen. Sei es jetzt ganz einfach, weil wir etwas haben, was nicht jeder hat. Sei es, weil wir im Lotto gewonnen haben. Darüber wird man, glaube ich, sehr leicht dankbar sein. Wenn man sowas Furchtbares wie zum Beispiel Krieg erlebt oder was auch immer seine persönlichen Krisen einen bestimmen können, dass auch solche Momente für Dankbarkeit sorgen können und dass man auch in solchen Momenten, wo man wirklich am Verzweifeln ist, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Und ich glaube, in solchen Situationen, wie zum Beispiel vor Krieg zu fliehen oder auch wenn man gesundheitliche Folgen hat, dass es dann sehr schwer ist, eben Dankbarkeit zu empfinden. Zu Recht. Und ich verstehe, dass es total schwierig ist und ich will das, wie gesagt, auch nicht kleinreden. Aber wenn man es wirklich schafft, in solchen Momenten, die von so viel Trauer, von so viel Verzweiflung, von so viel Ausweglosigkeit auch gezeichnet sind, es schafft, dankbar zu sein und sieht, okay, wofür kann ich eigentlich dankbar sein? Sei es, weil man etwas anderes in seinem Leben hat, außer dieses Momentum. Sei es, weil dieses Momentum tatsächlich auch etwas Schönes mit sich bringt. Ich glaube, dann kann einem im Leben auch vieles gelingen und es fällt einem leichter, auf die Dinge im Leben noch einen anderen Blick zu werfen.
So auf die Dinge mit einem anderen Blick so zu schauen, kann ich mir vorstellen, dass du das auch mit dem Schreiben machst manchmal, oder?
Also ich glaube, ich weiß noch gar nicht, ich habe lange darüber nachgedacht, wie man eigentlich das, was ich schreibe oder wie ich schreibe, welchen Stil das jetzt, sage ich mal, hat. Und ich glaube, wenn ich schreibe, viele Perspektiven immer so zu übernehmen. Also ich glaube, ich habe auf der einen Seite viele Texte, die so sehr sachlich sind und die einfach nur beschreiben, wie etwas ist, Punkt, und was es ist. Und auf der anderen Seite habe ich viele Texte, wo es sehr viel um mich logischerweise geht und wo ich das Ich auch sehr stark artikuliere, wo ich also viel mit dem Ich auch arbeite, mit dem Mich und was ich wirklich fühle und meine Innenwelt, um das darzulegen. Von daher klar, einen Blick drauf zu werfen. Ich versuche auch manchmal bestimmte Themen aus anderen Perspektiven aufzufassen, also mich bewusst auch in Perspektiven zu setzen, die ich nicht habe, sondern mal mich auszuprobieren und zu verstehen, okay, wie begreife ich eigentlich Dinge aus anderen Perspektiven? Und von daher, ja, ich glaube auch das Schreiben, um vielleicht noch mehr auf die Frage einzugehen, schafft es in besonderer Weise, andere Blicke zu ermöglichen.
Du hast heute, wir waren unterwegs und dann hast du ein Gedicht geschrieben,
Ja.
ja? Wegen eines Hauses, was wir gesehen haben, was auf einem Berg stand, so ganz alleine. Und ich glaube, dass das ist auch so eine Perspektive, ne? Die da, du siehst das Haus,
Ich gucke es
fahren
von
da
unten
vor
an,
und
nicht?
an,
Genau,
genau.
ja.
Ja.
Also, genau, also, du hattest mich ja letztens gefragt, Marcel, wann schreibst du eigentlich so deine Texte? Und ich hatte gesagt, dass ich, also, wenn es um Gedichte geht, dann liege ich meistens abends im Bett und schreibe dann meine Gedichte und dann gehe ich schlafen. Und heute zum Beispiel war so ein Tag, wo ich mitten am Tag ein Gedicht geschrieben habe, weil ich wirklich so von diesem Anblick, den ich hatte und den das Subjekt Marcel oder ja, dass ich einfach von unten hatte, also ich gucke da oben auf diese Alm, auf diese wirklich grasgrüne Alm, auf dieses einzelne Haus, was da so stillschweigend steht und einfach da ist und seine ganz eigene Geschichte logischerweise auch erzählt, aber mir ging es irgendwie mehr um dieses Momentum, dass da, also das ist so skurril auch eigentlich, also ich komme aus Deutschland oder aus Jena und da haben wir eine Großstadt, da ist Haus an Haus und alles hat irgendwie Zusammenhang und alles hat eine, also logischerweise auch seine eigene Geschichte, aber alles ist zusammengehörig, es ist eine Stadt, die immer größer wird und die sich erweitert und dann wird hier gebaut und dort wird gebaut und ganz viel Beton und Asphalt und hier und dort und dieses Haus da auf der Alm, das stand so mütterseelenallein, verziert, schön, ruhig, in sich schweigend. Und ich fand das wirklich so beruhigend auch, so angenehm, so schön, dass ich dachte, das muss man oder muss ich für mich persönlich in Worte nochmal festhalten.
Du hast selber Freude daran.
Ja, ich verstehe mein Schreiben auch immer als Konservieren. Natürlich, in erster Linie konserviere ich immer alles für mich. Das heißt, alles, was ich fühle, wobei ich nachdenke, was mir wehtut, was mir Freude macht, was mich im Großen und Ganzen beschäftigt, all das möchte ich für mich selber konservieren. Und es gibt in Harry Potter, gibt es das Denkarium. Das heißt, Albus Dumbledore, wenn der an etwas denkt, meistens sind es, glaube ich, negative Sachen, dann packt er seinen Gedanken, zieht er aus seinem Kopf raus und dann packt er das in diese silberne Schale, dieses Denkarium oder diesen Brunnen, ich weiß nicht genau, wie es genau aussieht, aber es ist auf jeden Fall wie so ein Gefäß, ein großes Gefäß. Und für mich ist es genau das Gleiche. Wenn ich schreibe, dann lasse ich Gedanken, Sorgen, Ängste, auch teilweise, also klar, auch Freude, aber alles, was mich so bedrückt und beschäftigt, das lasse ich dann in diesen Texten. Und wenn es mir mal schlecht geht oder wenn ich wissen möchte, wie ging es mir eigentlich damals? Wie ging es mir in dem Jahr, als das und das passiert ist oder als ich so und so alt war? Was hat mich da wirklich beschäftigt? Dann gehe ich in meine eigene Bibliothek zurück, in meine eigenen Texte und verstehe, ach Gott, das hat mich damals beschäftigt. Und das ist ja auch das Schöne irgendwie, wenn man, also ich schreibe halt, wie gesagt, also ich schreibe auch ja sehr, sehr viel und ich schreibe durchgehend seit 2015 und da ist natürlich so eine große Sammlung zusammengekommen. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem tausendsten Gedicht und das ist natürlich so eine große Bibliothek de facto mit Texten, wo man wirklich sich selber auch nochmal neu entdeckt. Und das ist so spannend, sich in der Reflexion über das eigene Ich, was ja auch das ganze Leben lang stattfindet. Und das ganze Leben lang lernen wir uns selber kennen. Also ich hatte gestern, glaube ich, gesagt, das Bewusstsein ist sich gar nicht bewusst darüber, dass das Bewusstsein existiert oder was das Bewusstsein eigentlich ist. Und dieser Prozess, in dem das Bewusstsein sich dem bewusst wird, was das Bewusstsein ist, was ja bis zum Ende des Lebens andauert, das ist, glaube ich, so ein spannender Prozess. Und da können wir von uns selber eben, wenn wir uns nur auf uns selber fokussieren, sehr viel lernen.
Wie viele Bücher hast du bis jetzt schon geschrieben? Die sind ja richtig auch veröffentlicht.
Ja, also drei sind tatsächlich veröffentlicht. Das vierte wird in diesem Jahr, also 2025, erscheinen. Buch Nummer 5 ist ein Sonderband tatsächlich. Also normalerweise veröffentliche ich meine Bücher ja chronologisch. Das heißt, die Texte, die ich schreibe, werden dann chronologisch auch veröffentlicht und dann ist der nächste Abschnitt und so weiter und so fort. Und das Sonderbuch dann, Buch Nummer 5, ist dann zum Tod meiner Oma. Sie ist 2021 gestorben. Und da haben sich, das sind für mich so bedeutsame Texte, die logischerweise inhaltlich zusammengehören, wo ich möchte, dass sie auch zusammen gelesen werden und verstanden werden. Ich liebe es zu schreiben und ich schreibe sehr, sehr gerne. Das heißt nicht, dass ich nicht auch Texte produziere, die irgendwie nicht gut sind. Also, das gehört aber dazu zum Schreiben. Und man schreibt auch nicht immer gute Texte. Und für mich persönlich, das war mir von Anfang an wichtig, habe ich mir gesagt, Marcel, du wirst jeden Text, den du schreibst, auch veröffentlichen. Du wirst ihn natürlich so gut wie möglich machen, aber du wirst ihn veröffentlichen. Ganz alleine aus meiner moralischen Überzeugung, dass ich auch Menschen erklären möchte, kein Mensch ist perfekt. Und wenn ich mir vorstelle, ich würde nur die Texte veröffentlichen oder veröffentlichen lassen, die wirklich, wo die Mehrheit sagen würde oder wo ein Lektor sagen würde, das ist jetzt gut und das verkauft sich gut, dann wäre das nicht vollkommen. Vollkommenheit heißt eben auch, dass man das Unvollkommene zulässt. Und Ja, ich habe auch jetzt im neuen Buch, was ich jetzt dieses Jahr veröffentliche, sind auch Texte drin, so sehr ich mich darum bemühe, sie so zu perfektionieren, sind ja immer noch irgendwie Stellen, wo ich sage, eigentlich nee. Eigentlich ist das nicht so, wie ich es möchte. Aber es gehört dazu. Genau das gehört dazu. Und es heißt ja auch nicht, nur weil es mir nicht gefällt, dass es niemand anderem gefällt. Aber das ist so eine Message für mich. Dass ich nicht möchte, dass nur die Sachen erscheinen, wo vielleicht eine Mehrheit sagt, das ist gut, weil das wäre nicht ich. Also genau wie ich unvollkommen bin, sind auch meine Werke unvollkommen. Oder, ne, also so muss man das ganz klar sagen.
Ja, das hört sich sehr ehrlich an.
Ich versuche eine ehrliche Person zu sein. Und ich meine, ich habe Deutsch studiert und ich grause mich vor all diesen Autoren, deren Werke oder von denen nur die Werke veröffentlicht worden sind, von denen man sagt, es seien gute Werke. Natürlich lese ich tolle Werke und ich freue mich, wenn ich Werke lese, die irgendwie schön klingen. Aber nur weil ein professioneller Lektor sagt oder ein Autor sagt, das ist gut, heißt es doch nicht, dass er wirklich gut ist, der Text. Das heißt gleichzeitig, nur weil ein Lektor oder ein Autor sagt, es ist nicht gut, heißt es doch lange nicht, dass der Text nicht gut ist. Also was wir sind, wir Menschen, das können wir gar nicht so einfach in rationale Welten und rationale Kriterien zusammenfassen. Das funktioniert ja so gar nicht.
Ich durfte ja gestern eine ganz, ganz neue Geschichte von dir schon hören. Also ganz toll. Und wo ich mir gut vorstellen kann, wenn das dann auf dem Markt ist, dann ist das ganz wunderbar.
Das freut mich natürlich, also das freut mich natürlich. Ja, also ich würde auch sagen, ich merke auch selber, wie sich meine Texte verändern. Und die Texte, die ich aktuell bearbeite, die ja Texte von 2018 bis 2020 sind, die sind nochmal ganz anders als Texte, die ich zum Beispiel heute im Jahr 2025 schreibe. Und das ist auch gut so, das ist auch schön, weil man auch selber merkt, wie man für einen selbst professioneller wird. Oder anders gesagt, man sieht, dass ein Prozess existiert. Und ich meine, wir verändern uns alle und wir alle sind andere, also wir alle bewegen uns, wir alle sind ein Prozess, unter anderem der Prozess, uns selbst besser kennenzulernen und diesen Prozess zu begreifen. Ganz gleich, ob ich den jetzt als besser oder als schlechter oder wie auch immer man den beurteilen mag, irgendwann, wenn sich jemand für all das, was ich schreibe, interessieren mag. Das ist das Spannende daran, würde ich sagen. Und wie gesagt, Texte, die ich jetzt gerade redigiere, die ich lese und die ich verbessere und die wirklich zu einem tollen Moment schon gerade führen. Also ich bin immer wieder begeistert. Jede Korrekturfassung, die ich durcharbeite, hat nochmal so einen ganz besonderen Klecks drin. Das ist schön. Das ist fantastisch.
Ich denke, man wird noch viel von dir hören. Da bin ich mir sicher. Und ich freue mich, dass wir miteinander ein Gespräch heute führen konnten.
Ich bedanke mich für das Interesse zu diesem Zeitpunkt. Wer weiß, ob sich irgendjemand tatsächlich für mich interessiert. Ich meine, das wissen wir natürlich nicht. Es wäre auch total egal, tatsächlich. Ich glaube, solange es auch nur eine Handvoll Menschen gibt, die das, was irgendjemand produziert, seien es Gemälde, seien es Texte, was auch immer jemand produzieren mag, solange jemand davon profitiert und das Lesen für sich mitnimmt, dann ist, glaube ich, alles getan, was man als einzelner Mensch machen muss. In Natura gibt es ein ganz tolles Zitat. Das geht vereinfacht, glaube ich, so: Verändere für einen Menschen oder rette einen Menschen und du rettest die ganze Welt. Und im Endeffekt war es für mich so ein bisschen adoptiert, hier in diesem Kontext, wenn ich nur einen Menschen bewege oder einen Menschen was auslösen kann mit den Texten, die ich schreibe oder mit dem, was ich produziere, sagen wir es so, mit dem, was ich produziere, dann ist, glaube ich, alles getan, was ich machen kann.